Der hat heute an dem Symposium in Davos hat er gesagt, ich zitiere wörtlich, der Beitrag der Industrieländer an die Lösung der Schuldenkrise muss nach den Worten des BIZ-Präsidenten in einer weiten Öffnung der Märkte für Produkte aus der dritten Welt bestehen, auch wenn dies mit einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit in den Industrieländern verbunden sei.
Das ist ja die typische, ich kann nichts anderes sagen als skrupellose Haltung von Leuten wie Lütwiler, die in dieser Realität und in diesem Satz verstecken sie eine Realität, die katastrophal ist, die zu solchen Hungerrevolten führt. Die Industrie ausrichten in diesen Drittweltländern auf den Weltmarkt, das heisst, dass die Leute in Marokko oder wo sie auch sind, produzieren für die industrialisierten Staaten. Das heisst, dass sie zu wenig Produkte werden haben für ihre eigene Versorgung, für ihre eigene Bevölkerung. Dass die Politik aber bei uns, das sagt er ja, auch zur Arbeitslosigkeit führt. Das ist also Politik, wo sowohl die Leute in der dritten Welt nicht profitieren davon, wie auch wir hier in der Schweiz und in Europa nicht profitieren davon. Da werden wir arbeitslos und in den dritten Weltländern wird das niedrige Lohnniveau ausgenutzt von diesen Konzernen, die dann ihre Unternehmen hinbauen.
Ich habe noch ein weiteres Zitat vom Leutwiler, auch vom Davoser Symposium. Er hat gemeint, also er hat unterstrichen, die Notwendigkeit von Anpassungsmassnahmen in den Schuldnerländern. Der Passus tönt so schaurig neutral, Anpassungsmassnahmen, aber ich glaube, wenn man dem ein bisschen nachgeht, dann stößt man auf ganz wichtige Sachen.
Das ist wieder so einer von diesen Sätzen, die harmlos tönen, wo man nicht weiss, eigentlich, wenn man ihn so liest, was bedeutet das? Im Prinzip ist es einfach das Programm, das in dem Satz zum Ausdruck kommt, vom Internationalen Währungsfonds, wo sämtliche Industrienationen drin sind und wo diesen Entwicklungsländern Kredit zur Verfügung stellen. Im Grossen Ganzen ist bei allen diesen Ländern, wo sie in den letzten Monaten und Jahren zur Hungerrevolte gekommen ist, sind immer folgende Programme, das Programm vom Internationalen Währungsfonds, vorgeschrieben worden. Erstens, Kürzung der Staatsausgaben. Das heisst ganz konkret weniger Geld für den Ausbau der Strassen, der Schulen, von all dem, was der Staat einrichten tut, da Infrastruktur. Und auch weniger Subventionen für die Lebensmittel, für die Nahrungsmittel, für das, was die Bevölkerung braucht. Das ist ein Punkt, der immer wieder gefordert wird und wo hinter dem harmlosen Satz versteckt ist. Das sind die Anpassungsmassnahmen. Zweiter Punkt ist der Lohnstopp. Die Löhne werden blockiert. Ganz konkreter Fall in Marokko kann man reden, dass die Löhne seit 2 Jahren eingefroren sind, dass der Preis aber innerhalb der letzten 2 Jahre, das heisst Preis für die wichtigsten Lebensmittel, um 100% gestiegen sind. Der Lohnstopp ist verbunden also mit einer Reduktion von der Kaufkraft von diesen Leuten und von einer systematischen Verarmung.
Ich glaube, der Lohnstopp hat ja vor allem bei der Revolte in Brasilien eine ganz grosse Rolle gespielt.
Richtig. Das ist in allen Ländern hat das immer die genau gleiche Konsequenz. Verarmung von der Bevölkerung. Im Beispiel Marokko sind es 45% von der Bevölkerung, die in absoluter Armut leben.
Ein anderer Punkt ist noch die Abwertung der Landeswährung.
Jawohl, die Abwertung der Landeswährung führt dazu, dass in diesen Ländern Produkte, die sie herstellen, für uns Industrienationen sicher billiger sind, wenn die Produkte bestimmt sind für den Weltmarkt. Aber der Nachteil ist, dass im Land selber für den Einkauf der Lebensmittel, die notwendig sind, weil ja die Landwirtschaft zerstört ist, weil nicht mehr für die Selbstversorgung produziert wird in diesen Ländern, müssen sie Lebensmittel importieren. Und diese Lebensmittel werden dann umso teurer, wenn die eigene Währung von so einem Land abgewertet wird.
Und du hast noch von einem vierten Punkt geredet.
Ja, es gibt einen weiteren Punkt, das ist die sogenannte Liberalisierung, die sich hinter diesen sogenannten Anpassungsmassnahmen versteckt, die der Herr Leutwiler redet. Die Liberalisierung, die im Prinzip nichts anderes heisst, als dass Profit von den Investitionen gemacht durch multinationale und andere Konzerne, durch multinationale Konzerne, dass die Profite frei abgezogen werden können. Das sind also Massnahmen. Aber ich glaube, jetzt, um ein bisschen wegzukommen von diesen technischen Erklärungen, doch ganz kurz zwei Sachen zur Situation der Jugend in Casablanca. Casablanca ist eine 3,5-Millionen-Stadt. Die Slums in dieser Riesenstadt, die sind umgeben von einer weissen Mauer. Das heisst, Touristen, die nach Casablanca gehen, sehen nicht, was in diesen Slums passiert. Die ganze Stadt ist durchschnitten durch militärische Strassen, wo man also kann in jedem Moment in kürzester Zeit Truppen zur Niederschlagung von sonnigen Aufständen in den Slums an die Orte, wo es gewünscht ist, hinstellen. Ein paar Zahlen noch zu Casablanca, wo einer von den Orten war, wo es zu diesen Revolten kam. Das ist, dass die Hälfte der marokkanischen Industrie in dieser Stadt ist, aber auch die Hälfte der Bevölkerung in dieser Stadt weniger als 20 Jahre ist. Wenn man sich vorstellt, von 3,5 Millionen Einwohnern ist die Hälfte unter 20 Jahre. Ein Viertel von diesen Jungen ist noch nie in eine Schule gegangen. Und 3/4 von diesen Jungen sind arbeitslos. Das heisst, es gibt allein in der Stadt Casablanca 650'000 junge Arbeitslose. Wenn man sich das vorstellt, kann man sich vorstellen, was das für ein Potenzial von Revolten ist. Und dass die Jungen natürlich mit ihrer Zukunft und mit ihrem absolut nicht einverstanden sind in solchen Bedingungen, das ist klar. Und wenn man da wirklich nicht ernsthaft die Fragen anders angeht, als sie in so einem Management-Symposium angegangen werden, also sogenannte Anpassungsmaßnahmen fordert, es geht um viel mehr heutzutage.
O samba é expressão do povo brasileiro. Samba é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia, com harmonia e ritmo.
Zum Marokko-Bericht, den wir jetzt hier kurz gegeben haben, noch kurz ein Appell an sämtliche Hörer von LoRa. Wenn ihr Freunde habt, wenn ihr selber einmal in Marokko oder in einem von diesen berührten Entwicklungsländern gewesen sind und mitmachen könntet mit persönlichen Erlebnisberichten, aber auch mit weiteren Informationen über die Situation in diesen Ländern. Wir sind dran, eine Sendung vorzubereiten. Wir treffen uns am nächsten Mittwoch. Wenn ihr euch wollt, melden, dann müsst ihr anrufen, Radio LoRa 252 84 03 252 84 03, und wir tun uns dann wieder mit euch in Verbindung setzen.
Bleibt die Sozialdemokratische Partei von der Schweiz, der SPS, im Bundesrat oder nicht? In 10 Tagen wissen wir es. Die Kollegialbehörden erfahrener Regierungsräte sind für den Verbleib im Bundesrat. Ich weiss nicht, vielleicht spielt bei Ihnen mit, dass Sie vorbeugen wollen, damit Ihnen das Gleiche auf der kantonalen Ebene nicht passiert. Auch die Vereinigte Fraktion von der Bundesversammlung ist für den Verbleib von den beiden Bundesräten Aubert und Stich. Gründe, wieso das dafür sind, dass die beiden Bundesräte bleiben, habe ich im gestrigen Volksrecht gelesen. So findet der SPS-Zentralsekretär Rudi Stramm: In der gegenwärtigen Fraktion ist die Mehrheit absolut integriert, absolut unfähig, eine Oppositionsrolle einzunehmen. Aber die Möglichkeit besteht, dass es dann auch in der Fraktion eine Umschichtung gibt, dass sich die Machtverhältnisse wegentwickeln von jener Gruppe, die ihr traditionelles sozialdemokratisches Programm an sich grosso modo erfüllt sieht. Dass also die Leute an die Führung kommen in der Fraktion, welche eine zukunftsorientierte Programmatik, das heißt auch für die neuen Mittelschichten, vertreten. Und weiters: Wir werden im Jahr 2, 3, 5 Referenden durchziehen müssen. Ihr wisst alle, wie unfähig wir bis jetzt in dieser Beziehung waren. Wir brauchen eine Effizienzverbesserung mit einer Mitgliederkartei, mit elektronischen Hilfsmitteln und so weiter. Also notgedrungen eine Stärkung der Zentrale, der schweizerischen Ebene in der SP-Politik. Wir brauchen auf SPS-Ebene eine Schlagkraft, wie sie heute allenfalls die Kantonalparteien haben. Seit 1979 haben wir alleine keine Initiative mehr zustande gebracht und seit 1978 kein Referendum mehr ohne fremde Hilfe. Und zum gleichen Thema die SP-Nationalrätin Ursula Mauch: Ein Austritt wäre eine sehr große Herausforderung für die Fraktion, auch für mich persönlich. Aber wenn ich mir die jetzige Fraktion vorstelle, es kommt ja noch und noch vor, dass die Fraktion nicht einmal da ist, um über eigene Vorstöße abzustimmen. Zum Beispiel bei der Motion Waldsterben. Da war es klar abzusehen, dass die mit 50-30 Stimmen abgelehnt würde. Hätte ich an der Motion festgehalten, dann wäre dieses Ereignis in der Zeitung gestanden und jedermann könnte sich ausrechnen, dass die Fraktion überhaupt nicht vollzählig dahinter stand. Die Hoffnung, dass der Austritt aus dem Bundesrat diese SP neue Mitglieder bringt, haben sehr wenig. So findet Ernst Wohlwend, der ist Kantonsrat und Präsident der Bezirkspartei Winterthur, dass die Leute, die allenfalls eintreten würden, jetzt schon in der Boche oder in der SAP sind. Dass gleich einer ein Versprechen abgegeben hat, dass er würde beitreten würde, kann ich jetzt gerade vorspielen. Es ist aus der CH-Sendung vom 13. Dezember 1983.
Max Risch, was haben Sie eigentlich für ein Verhältnis zur SP? Sind Sie Mitglied von der SPS?
Ich war nie in dieser Partei gewesen. Ich bin ein aktiver Sympathisant von der Partei, ein kritischer Sympathisant. Ich bin Sozialist, aber absolut demokratischer Sozialist. Also zu einer kommunistischen Partei gehöre ich unter keinen Umständen. Die schweizerische Sozialdemokratie ist mir zum Teil einfach zu unprofiliert und zu brav gewesen. Aber das könnte sich ändern, wenn sie jetzt gezwungen ist, einmal ein Gesicht überzukommen. Und dann könnte man auch helfen. Also ich glaube zum Beispiel, das ist jetzt nicht so wichtig für die Landespolitik, dass wenn die Partei in die Opposition geht, so erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied und wirbe für Mitglieder für die Partei.
Also wenigstens ein prominentes Zugpferd hätte dann der SPS und der Max Frisch würde dann nicht nur für die deutschen Sozialdemokraten gehen reden. Eine andere Prominenz hat sich zu diesem Thema heute gemeldet. Der SP-Altbundesrat Hans-Peter Tschudi. Von 1959 bis 1973 war er Vorsteher vom eidgenössischen Departement vom Inneren gewesen. Er schaut den allfälligen Austritt als grossen Fehler an und geht in die Geschichte und findet, dass zwischen den beiden Weltkriegen, wo es soviel ich weiß kein Bundesrat, SP-Bundesrat gegeben hat, in Sachen Sozialpolitik nichts gelaufen sei. Außerdem hätten bei weitem nicht alle SPler in der Lilian Uchtenhagen ihre Stimme gegeben. Und der Otto Stich Sagen Sozialdemokrat, wo man sich schon seit Jahren darauf verlassen kann. Für den Judy rennen die Austrittsbefürworter von der Verantwortung davon und denken ganz einfach den leichtesten Weg wählen. Aber im Übrigen hat die Diskussion um den Austritt nichts geschadet, nur soll die Parteileitung nicht weiter im aggressiven, sondern im wirksamen Stil weiterarbeiten. Im judischen Sinn davor rennen die Stadt Berner SP-Delegierten. Gestern Abend haben sie sich für den Austritt ausgesprochen.
Niemand kann mir sagen, was hier das Beste ist.
nachdem die Frage geklärt ist innerhalb von der SP, ob es aus dem Bundesrat rücktreten tut oder nicht, dann geht es vor allem darum, dass man die Initiativen, die da sind und die konkrete Arbeit in Angriff nimmt. Und das ist ja die Sache von der Initiative wegen Bankgeheimnis, wo sehr aktuell ist und wo offensichtlich die Informationen immer schwieriger in die Schweiz hineinkommen. Wir haben nur in einer Schweizer Zeitung, in der Tribune Le Matin, können von einem Bankenskandal lesen, wo ganz Kolumbien in Aufruhr versetzt. Es geht da um einen Kredit, der von der Chase Manhattan Bank in London an Kolumbien, an die kolumbianische Regierung, hätte gewährt werden. Es handelt sich um 13,5 Millionen Schweizer Franken. Es haben Betrüger erfahren von dem Kredit und es ist ihnen gelungen, das Geld umzuleiten über Schweizer Banken, über eine Zürcher Bank, La Banque Israélienne Hapoalim, also die Hapoalim Bank in Zürich, wo dann mehrere Nummernkonto mit dem Geld gespeisen hat. Und die kolumbianische Regierung hat es nachgesehen. Ein Skandal, der wieder einmal möglich ist, dank dem, dass eben kriminelle Gelder immer mehr in die Schweiz hineinfliessen. Und es geht weiter. Kolumbien ist auch im zweiten Beitrag noch berührt durch eine weitere Affäre. Wir haben schon geredet, Radio Lora, über die Schnüffelaffäre, über den Philipp Döweg, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der Schweizerischen Bankgesellschaft, der ja im Rahmen der Schnüffelaffäre 30 Millionen Schweizer Franken verdient hat, daran, dass die Suche nach diesen 200 Millionen Schweizer Franken noch nicht abgeschlossen ist. Das weiss man, werdet sehen, wie das weitergeht. Mittlerweile ist in Frankreich eine neue Affäre aufgeflogen. Eine Affäre, die die Renault Holding SA in Lausanne betrifft. Ebenfalls mit dem Philipp Döweg im Verwaltungsrat. Philipp Döweg, also der ehemalige Verwaltungsratspräsident von der SBG. Es geht hier um einen Verlust von 600 Millionen französischen Franc, das heisst etwa 150 Millionen Schweizer Franken, wo organisiert worden ist durch einen sehr eigenartigen Geschäftsmann, ich will jetzt kein anderes Wort brauchen, Maxim Hildebrand, wo von der Schweizerischen Bankgesellschaft und vom Schweizerischen Bankverein eine Art Persilschein bekommen hat. Er ist ein seriöser Geschäftsmann. Er hat in Genf eine Firma gegründet und die hat organisiert zur Erleichterung des Verkaufs von Renault-Fahrzeugen in Kolumbien, dass die Firma im Gegengeschäft Kaffee soll kaufen. Und der Herr Hildebrand hat dann gesagt, er täge Kaffee Industrie, Rösterei aufstellen, zwei in Europa, um den Kaffee, der dann aus Kolumbien im Gegengeschäft zu den Renault-Fahrzeugen, die verkauft würden, könnte geröstet werden und dann kommerzialisiert. Der Herr Hildebrand hat aber die Fabriken nicht aufgestellt und das Geld ist irgendwohin verschwunden. Man weiß nicht wo, die Untersuchungen gehen weiter, aber einmal mehr muss man feststellen, dass die eigenartige Praxis, die da ist mit dem Nummernkonto, immer wieder ausgenutzt werden von meiner Meinung nach kriminellen Geschäftsleuten, die die ausnutzen, um gewisse Betrügereien unter dem Schutz des Bankgeheimnisses zu machen. Die Information kommt übrigens aus der NZZ, aber allerdings ist sie sehr gut versteckt, muss man sagen. Sie ist auf der Seite 26, man findet sie fast nicht. We'll be right back.
Radio Lora, 88,1 MHz. Das war das Abendinfo. Wir hören uns wieder um 11:30 Uhr. Es verabschiedet sich vom Donnerstags-Info-Team der Hannes, der Oliver, der Nägi, der Hans-Uli und der Klaus.
Sounds fürs Hirn, das ist New Wave and Funk, präsentiert von Roger und Martin. Am 8. die Sendung für Lateinamerikaner. Am 8:30 Uhr die Sendung in spanischer Sprache. Und am 9. habe ich hier schon wieder auf meinem Programm Sendung für Lateinamerikaner. Am 10. geht es weiter mit Thursday Night Fish Fry. Und am 11:30 Uhr meldet sich das Mitternachtsinfo wieder.
Jetzt kommt Rise von Prince Charles. Da müsst ihr ganz gut auf den Text hören.
Everybody rise. Don't look so sad. That's what you get for feeling.